Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Unser heutiger Predigttext entbietet uns eine hohe Einladung. Sie lautet: Lasset uns eintreten in das Heiligtum, liebe Brüder und Schwestern. Zunächst aber wollen wir eine Synagoge besuchen und den alten Tempel zu Jerusalem, um unseren Bibeltext bewusst in uns aufnehmen zu können. Es ist ein wunderschöner, aber ein sehr schwieriger Bibeltext, der für heute vorgesehen ist. Heute noch ist Yom Kippur den Juden ein hoher Feiertag. Es ist der Sabbat der Sabbate. Der Gottesdienst beginnt am frühen Morgen. Oft ist es draußen noch nicht einmal richtig hell geworden, wenn die Gemeinde in der Synagoge das Adon Olam, Herr der Welt, anstimmt. Warum so früh? 1. Mose 22,3 beginnt: Da stand Abraham früh am Morgen auf. Damals, als Gott von ihm das schreckliche Opfer seines einzigen Sohnes als Zeichen seines Gehorsams forderte. Deswegen, weil Abraham damals so früh aufstande, versammelt sich die Gemeinde am großen Versöhnungstag morgens früh, noch vor dem Morgengrauen. Das Adon Olam endet: In seine Hand übergebe ich meinen Geist, wann ich schlafe und wann ich erwache. Und mit meinem Geist übergebe ich meinen Leib. Gott ist mit mir, ich fürchte nichts. Nie kniet man in der Synagoge, außer an Yom Kippur, dem Versöhnungstag, und am Neujahrstag. Sonst wird nie gekniet in der Synagoge. Wir haben uns ja auch in den Gemeinden das Knien abgewöhnt. Die Gemeinde erinnert sich des kultischen Geschehens dieses Tages im Tempel. Nur ein einziges Mal im Jahr, am großen Versöhnungstag, durfte der hohe Priester das Allerheiligste betreten. Nur ein einziges Mal. Und dort stand die Bundeslade. Ihre goldene Deckplatte bildete den Gnadenthron. Zwei große goldene Cherubim formten ihre Flügel gleichsam als Baldachin. Gott hatte das Allerheiligste des Tempels als Wohnraum auf Erden gewählt, zuvor in der Stiftshütte. Wir kennen die Geschichte. Ein mächtiger Vorhang in den Farben Weiß, Purpur, Himmelblau und Scharlach, schöne Farben, trennte den heiligen Raum des Tempels, in dem die Priester dienten, vom Allerheiligsten, in das nur der hohe Priester treten durfte, einmal im Jahr. Wenn der hohe Priester durch den Vorhang das Allerheiligste betrat und dort opferte, durfte niemand in der Stiftshütte sein, beziehungsweise im Tempelgebäude verweilen. Der hohe Priester war ganz allein mit Gott, ganz allein, um sich und sein Volk zu entsühnen. Zuerst brachte er Räuchwerk ins Allerheiligste, damit der aufsteigende Rauch den Gnadenthron völlig verhüllte. Er durfte ihn nicht sehen. Ein zweites Mal betrat er den Raum, ein Gefäß mit Stierblut in den Händen. Davon sprengte er einmal mit einem Finger gegen die Vorderseite des Thrones und siebenmal auf die Erde davor. Seine und seiner Familie Schuld musste weggeschafft werden. Und dann, zum letzten Mal, wenn er den Raum betrat an diesem Tag, brachte er das Blut eines Ziegenbockes als Sühnopfer für die Schuld des Volkes. Seine prächtigen Kleider hatte der Hohepriester abgelegt. In einem schlichten Leinengewand stand er vor Gott. Zuvor hatte er den Leib mit reinem Wasser gewaschen, ein kultisches Waschen. Nun wollen wir die Synagoge und den Tempel verlassen und uns dem Predigttext zuwenden, der sich uns in seiner ganzen Schönheit entfalten wird. Er ist schwierig. Der uns spüren lässt, welch ein Vorrecht es ist, dem Herrn Jesus Christus angehören zu dürfen. Der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, steht im 10. Kapitel des Hebräerbriefs, die Verse 19 bis 25.
Weil wir denn nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, welchen Jesus uns bereitet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns aufeinander Acht haben, uns anzureizen zur Liebe und guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen, dass und das umso mehr, je mehr ihr sehet, dass sich der Tag naht. Der Tag der Wiederkunft unseres Heilandes Jesus Christus. Das will uns Advent sagen. Durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir Heimatrecht in Gottes Reich, haben freien Zugang zum Herzen Gottes. Wie wunderbar! Nachdem der himmlische Hohepriester sein Werk am Kreuz vollbracht hat, hat seine Gemeinde zu jeder Zeit Zugang zum himmlischen Vater. Nur für den Hohenpriester war früher der Vorhang im Tempel. Nur er durfte durch diesen Vorhang gehen ins Allerheiligste. Heute für uns gibt es den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, der nicht aus Stoff gemacht ist, sondern aus dem geopferten Leib Christi. Im alten Bund lagen die Heilsordnungen in Gesetz und Satzungen. Neu und lebendig ist der Heilsweg im neuen Bund, weil er an eine lebendige Person gebunden ist. Der neue Weg schenkt uns das ewige Leben. Auf dem neuen Weg sind wir nie allein. Jesus ist immer dabei. Nur auf diesem neuen Weg können wir zum Vater kommen. Jesus hat es selbst gesagt: Ich bin der Weg und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wissen Sie, wie die ersten Gläubigen genannt wurden? Die ersten Gläubigen, die ersten Christusgläubigen. Wir würden meinen, sie wären, man hätte sie Christen genannt. Das war später, ein ganzes Stück später. Und Christ war ein Schimpfwort. Die ersten Gläubigen wurden Anhänger des neuen Weges genannt. Wir können es auch nachlesen in der Apostelgeschichte. Saulus selbst nannte sie so. Anhänger des neuen Weges. Unser Text fordert uns auf, Lasset uns hinzutreten in das Haus Gottes in vollkommenem Glauben. Was bedeutet Glauben? Glauben bedeutet hier Leben in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Glauben bedeutet neues Leben. Jesus hat uns den Weg durch den Vorhang zum Herzen Gottes gebahnt. Wir verstehen das Bild jetzt, nachdem wir den Kult des alten Bundes gehört haben. In der Todesstunde Jesu zerriss der alte Vorhang zum Allerheiligsten. Johannes Calvin, der große Schweizer Reformator, dachte über den Vorhang nach und schrieb, ich zitiere, der Vorhang verdeckte die Geheimnisse des Allerheiligsten und diente zugleich als Zugang zu diesen Geheimnissen der Herrlichkeit Gottes. Jesu Knechtsgestalt, das heißt Jesu Menschengestalt, verhüllte Gottes Herrlichkeit und führt uns doch bis in den Himmel. Niemand kann zu Gott kommen, ohne dass ihm der Mensch, Christus, Jesus, Weg und Tür geworden ist. Der Mensch. Calvin bezieht sich wohl auf Paulus, der an Timotheus schrieb, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Durch das Zerreißen des Vorhangs in der Todesstunde Jesu wurde der irdische Tempel entweiht. Wurde unbrauchbar gemacht. Gott hatte seine Wohnung im Tempel aufgegeben. Die Menschen hatten seinen Sohn getötet. Was sollte er noch dort? Gibt es nun keinen Vorhang mehr, keine Tür mehr zur himmlischen Wohnung Gottes? Der gemarterte Leib Jesu wurde zum Vorhang. Erinnern wir uns daran, dass es Jesus war, der sagte, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Das heißt, wird er gerettet werden. Jesus ist nicht nur der Vorhang und die Tür. Er ist auch unser hoher Priester im Heiligtum Gottes, in der unsichtbaren Welt. Dieses Heiligtum ragt in unsere sichtbare Welt hinein und Menschen finden heute noch Zugang zu diesem Heiligtum. Wir finden heute noch Zugang zu diesem Heiligtum. Sie wurden versöhnt, nicht durch das Blut eines Ziegenbockes, sondern durch das Blut Jesu. In unserem Glaubensbekenntnis, das wir jeden Sonntag sprechen, haben sie einen festen Platz gefunden, diese Leute. Gehören sie auch dazu? Sind sie eine Heilige? Sind sie ein Heiliger? Alle, die dem Herrn Jesus angehören, sind Heilige. Der Beter des 73. Psalms spricht uns so aus dem Herzen. Er hatte sich gegrämt, weil es den Gottlosen so gut ging, weil sie so glücklich waren in der Welt und reich wurden, während er, der sein Herz reinhielt und seine Hände in Unschuld wusch, täglich geplagt wurde. Und was dann geschah, das will ich wörtlich zitieren aus dem 73. Psalm. Da sagt er über dieses mit den reichen Gottlosen, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Es war ihm zu schwer. Er konnte es nicht begreifen, wir begreifen es oft auch nicht. Dass es den einen so gut geht und den anderen so schlecht geht. Und keiner hat es verdient. Es war mir zu schwer, bis ich ins Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende. Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Aber meine Freude ist es, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Soweit dieser Beter des 73. Psalms. Nicht, weil sie reich und glücklich waren und nicht, weil sie reich und glücklich sind, gab und gibt es für sie ein schreckliches Ende, sondern weil sie gottlos waren, weil sie gottlos sind. Der ganze Reichtum nutzt nichts. Lasset uns hinzutreten, einmal, nein, immer und immer wieder. Wenn wir einen Freifahrtschein hätten für alle öffentlichen Verkehrsmittel, würden wir ihn ungenutzt zu Hause liegen lassen? Gewiss nicht. Wir würden ihn ausnutzen, wir würden regen Gebrauch davon machen, ich würde es jedenfalls tun. Und nun haben wir freien Zugang zu Gott. Was machen wir damit? Was machen wir mit dem freien Zugang? Die Tür ist auf zu Gott, was machen wir damit? Meint vielleicht jemand, Gott wollte uns nur unsere Sünden vergeben, um uns dann wieder laufen zu lassen? Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Lasst uns doch täglich die Gemeinschaft mit Gott suchen. Er will uns reinigen und heiligen. Kostbar ist es, in einer stillen Zeit im Heiligtum mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wer das erlebt hat, weiß, dass es das Kostbarste im Leben ist, im Heiligtum mit dem lebendigen Gott Gemeinschaft zu haben. Aber selbst im größten Trubel des Alltags sind wir mit Gott verbunden. Können wir im Heiligtum stehen, um mit ihm gemeinsam Gemeinschaft zu haben, selbst im größten Trubel? Aaron war der erste Hohepriester des alten Bundes. Viele Hohepriester folgten. Einer löste den anderen ab. Von Aaron bis Kaiphas war ein langer Weg des Volkes Israel. Wir haben einen ewigen hohen Priester, der zur Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Ist das nicht ein großes Vorrecht für einen Gläubigen? Unser hoher Priester gibt uns die Möglichkeit, selbst vor den Gnadenthron zu treten. Wir haben es ja vorhin gehört. Damals im alten Bund durfte nur der hohe Priester ganz allein vom ganzen Volk und niemand durfte dabei sein, vor den Gnadenthron Gottes treten. Und er war ihm auch verhüllt durch den Rauch. Und heute haben wir einen ewigen Priester, hohen Priester, der uns die Möglichkeit gibt, selbst vor den Gnadenthron zu treten. Welch ein Vorrecht! Wir können direkt vor Gott treten, vor Gottes Thron und dürfen mit ihm reden. Das werden wir alle festgestellt haben. Rechte Gemeinschaft mit Gott braucht ein aufrichtiges Herz, braucht ein gutes Gewissen und einen reinen Leib. Es geht hier nicht um seltene Begegnungen. Es geht um eine Freundschaft, um die Freundschaft Gottes mit uns, uns kleinen Menschen, darum geht's. Obwohl jemand meint, mit einem bösen Herzen könne man eine gute Freundschaft pflegen, mit einem bösen Herzen, ob das wohl jemand meint. Im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament steht für das Wort Gewissen das Wort Herz. Denken wir nur an das wunderbar tröstende Wort des Apostels Johannes. Es hat mir sehr geholfen in meinem Leben. Sehr geholfen. Wenn uns unser Herz verdammt, Gott ist größer als unser Herz. Also, wenn uns unser Gewissen verdammt, Gott ist größer als unser Gewissen. Unser Herr Jesus vergibt so gern. Nehmen wir doch seine Vergebung in Anspruch. Im Alten Testament war Besprengung und Waschung notwendig für den Priester, um seinen Dienst vor Gott versehen zu können. Im Neuen Testament erfährt jedes Gotteskind diese Reinigung. Nicht nur der Priester, nicht nur der Hohepriester. Jedes Gotteskind erfährt diese Reinigung und Besprengung. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein. Unser Brief enthält noch eine unser Text enthält noch eine Aufforderung. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Da stellt sich doch sofort die Frage, was ist denn unsere Hoffnung? Wenn Sie jemand fragen würde, was ist denn deine Hoffnung? Was würden Sie dann antworten? Was ist denn deine Hoffnung? Wir wollen einmal einen Augenblick ganz stille werden. Ganz stille werden und jeder für sich darüber nachdenken, was ist denn eigentlich meine Hoffnung? Meine Hoffnung ist das Ziel, auf das wir zugehen. Meine Hoffnung ist die Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Zweifeln Sie an dieser Hoffnung? Zweifeln Sie daran, dass der Herr Jesus wiederkommt? Unser Text will uns die Zweifel nehmen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der seine Wiederkunft versprochen hat. Lasst uns nicht irren. Nicht die Hoffnungsfähigkeit unseres Herzens hat die Kraft, uns ans Ziel zu schleppen. Er, der Jesus Christus, ist unsere Hoffnung. Er wird, was er begonnen hat, auch zu einem guten Ende führen. Er hat es selbst gesagt. Der Jesus spricht, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, denn damit niemand deine Krone nehme. Eine Geschichte, ich meine, es wäre im Baltikum gewesen. Ich weiß es nicht mehr genau, ich kenne nur die Geschichte. Sie standen an der Wand und sollten ihres Glaubens wegen erschossen werden. Wer vortrat und seinen Glauben verleugnete, war frei. Da trat einer vor. Ein anderer, der eigentlich so gar nicht dazugehörte und der nicht erschossen werden sollte, trat in die Lücke. Sie schrien ihn an, die mit den Gewehren, was er da wolle. Und er antwortete ganz schlicht: Ich sah eine Krone fallen und habe sie aufgehoben. Ich sah eine Krone fallen und habe sie aufgehoben. Niemand soll unsere Krone nehmen, niemand und niemals soll jemand unsere Krone nehmen. Vielleicht hat sich jemand gefragt, was hat denn dieser Text eigentlich mit Advent zu tun? Nun, ich habe mich natürlich auch gefragt. Und dieser Text endet, ihr seht, dass sich der Tag naht. Welcher Tag? Der Tag der Wiederkunft Jesu. Der Tag, da die Hoffnungen erfüllt werden. Der Tag, da wir in der unsichtbaren Welt Gottes an den Thron treten werden, der uns dann sichtbar wird. Der Tag, da wir Jesus sehen werden, unseren Heiland und Hohen Priester. Der Tag, da kein Raum mehr ist für die Sünde. Die Freude auf diesen Tag ist Adventsfreude. Die Adventszeit soll eine Freudenzeit sein, eine Zeit der frohen Erwartung. In der Adventszeit geht es um das Kommen Jesu, um das Kommen des Herrn. Advent heißt ja Kommen, Ankunft. Das Kommen als Kind in jener heiligen Nacht. Das Kommen nach Jerusalem mit Hosianna empfangen. Wir haben es vorhin in der Evangeliumslesung gehört. Das Kommen in unser eigenes Herz, um dort zu wohnen. Das Kommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Das Kommen am jüngsten Tag, den Weltkreis zu richten. All das ist Advent. Das Kommen in jener heiligen Nacht ist Vergangenheit. Kommt kein Säugling mehr. Der Einzug in Jerusalem ist Vergangenheit. Jesus reitet nicht mehr auf einer Eselin nach Jerusalem. Der Einzug in unser eigenes Herz ist hoffentlich gegenwärtige Tatsache. Das Wohnen Gottes in unserem Herzen. Nun warten wir auf das zukünftige Kommen, das Kommen des Herrn Jesus Christus, um seine Gemeinde zu sich in sein ewiges Reich zu holen. Die Heilige Schrift sagt uns zu, die wir dem Herrn Jesus angehören, dass wir seine Herrlichkeit sehen werden, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Freuen wir uns darauf, dass er uns dem himmlischen Vater vorstellen wird, als seine reine Braut, ohne Flecken und Runzeln. Unfassbar. Diese gewisse Hoffnung, das ist Advent. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesu, unserem Herrn. Amen.